Mir fällt es leicht, Ideen in Taten umzusetzen, wenn
ich den Wert erkenne, wenn ich mich mit jemandem darüber austauschen kann und wenn ich die Dinge direkt erledige. Wie sieht's bei dir aus?
Not bad. Okay. Mir fällt es leicht, Ideen in Taten umzusetzen, wenn es für mich und am besten noch für meine Mitmenschen einen Mehrwert bringt. Ich absolut überzeugt von der Idee bin und die Umsetzung für mich eine besonders hohe Priorität hat. Am besten so hoch, dass es ganz selbstverständlich für mich ist, andere Sachen hinten anzustellen. Und wenn ich fest daran glaube, dass die Umsetzung einen großen Erinnerungswert für mich haben wird.
Und damit willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne zu be- oder verurteilen.
Dieser Podcast stellt aber keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
Wir haben uns gedacht, wir starten heute mal damit, in unsere Folge so eine kleine Selbstreflexionsübung mit einzubauen, die wir auch manchmal so in unseren Alltag einbauen und die vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Beim Journaling oder auch den Morgenseiten geht es darum, den eigenen Gedanken, so wie sie einem gerade kommen, einfach mal freien Lauf zu lassen und diese festzuhalten und sich so eben ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen zu können. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wie gesagt, manche setzen sich gern morgens mit einem Notizbuch und einem Stift hin und schreiben sich dann einfach mal alles auf, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an den bevorstehenden Tag denken. Am besten man macht es mit einer Stoppuhr, setzt sich eine gewisse Frist. Es geht hierbei aber wirklich darum, alles genauso aufzuschreiben, wie es einem in den Sinn kommt. Es muss nicht ausformuliert sein, nicht schön geschrieben sein. Es geht einfach darum, den Stift anzusetzen und zu schreiben, bis die Zeit abgelaufen ist oder bis man das Gefühl hat, man hat jetzt grob alles runtergeschrieben, ohne den Stift abzusetzen. Und wenn einem dabei gerade nichts in den Sinn kommt, einfach weiterschreiben, auch wenn man am Ende dreimal mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein auf seinem Blatt stehen hat. Was wir gerade gemacht haben, das war Journaling mit einem bestimmten Impuls. Ich mache das zum Beispiel gar nicht, um meinen Tag zu sortieren, sondern um mir Gedanken zu einem bestimmten Thema zu machen, das mir jetzt gerade im Kopf rumspielt. Und die Impulse kann man dann entweder selbst nach Belieben wählen oder auch im Internet nach welchen suchen. Es gibt auch unzählige Bücher dazu. Aber am besten, man nimmt sich einen Halbsatz, so wie wir, den man in seinen Gedanken immer wieder vervollständigt. Ich nehme mir dafür 5 Minuten meistens. Genau, probiert's mal aus, vielleicht ist es ja was für euch. Und auch wenn man sich sicher ist, eine bestimmte Meinung zu einem Thema zu haben, oft ist man dann doch überrascht, was sich teilweise so im eigenen Unterbewusstsein verbirgt.
Und weil uns beiden das total viel Mehrwert bringt und wir das im privaten Umfeld, ich habe mir das von Jasmin abgeschaut, jetzt gestartet haben, haben wir entschieden, das hier in den Podcast mit reinzubringen und jeweils zu jeder Folge einen Halbsatz quasi mit Impulsen zu lösen und hier dann, ohne uns vorher abzusprechen, miteinander zu teilen. Ich fand es super interessant, auch von dir jetzt zu hören, wie du dich motivieren kannst und wenn es, wie es dir leicht fällt, Dinge in die Tat umzusetzen. Und darum geht es heute auch bei uns. Es geht ums Thema Motivation. Ein Thema, das jeden von uns täglich begleitet. Es fängt ja schon bei kleinen Dingen an, ne?
Von oder auch nicht begleitet.
Morgens aufstehen, die Spülmaschine ausräumen oder halt über Steuererklärung erledigen. Jeder kennt es. Aber auch bei großen, wichtigen Lebensbereichen, wie beispielsweise der Beruf, in der Schule, beim Sport oder auch der Gesundheit, spielt Motivation eine entscheidende Rolle. Und ich glaube, jedem geht es so, dass er manchmal weniger gut motiviert ist als an anderen Tagen oder in anderen Wochen. Und insbesondere in der aktuellen Situation, auch wenn wir da alle nicht mehr gerne drüber reden, kann es uns manchmal noch schwerer fallen als sonst. Woran liegt das? Und hier spielt die Psyche, unsere Psyche, eine ganz entscheidende Rolle. Hinzu kommt, dass Motivation das menschliche Verhalten, also unser Verhalten und das Verhalten unserer Mitmenschen extrem beeinflusst. Denn das Verhalten von Menschen orientiert sich immer an der Motivation, die dem zugrunde liegt. Und Motive sind auch immer mit Zielen verknüpft. Also wenn wir verstehen, was Motivation bedeutet, verlernen wir auch uns und auch unsere Mitmenschen besser kennen. diese Ziele, mit denen sie verknüpft sind, können groß sein, sie können klein sein, sie können in naher Zukunft liegen, sie können in weiter Ferne liegen, sie können unbewusst, bewusst sein. Und über all diese Facetten von Motivation wollen wir uns heute mit beschäftigen.
Ganz genau. Wenn wir an Motivation denken, dann ist es ja für uns eigentlich immer automatisch positiv konnotiert. Also wir haben Lust, einer Sache nachzugehen. Wir sind bereit, uns aktiv die Zeit dafür zu nehmen, was umzusetzen. Ich würde sagen, das ist so das Erste, was uns so im Kopf herumschwirrt, wenn wir halt an Motivation denken oder daran, dass wir motiviert sind, was zu erledigen. Im psychologischen Sinn ist Motivation jetzt nicht unbedingt das, was dieses Wort im alltäglichen Zusammenhang für uns bedeutet. Der österreichische Psychologe Werner Stangl hat es ganz gut zusammengefasst, dass der Motivationsbegriff in der Psychologie für einen Drang zur Aktivität generell steht. Also ganz egal, ob sie nun nützlich ist oder nicht. Der Begriff hat also keine positive Konnotation, sondern ist ganz neutral und steht für Prozesse, bei denen bestimmte Motive aktiviert und in Handlungen umgesetzt werden. Dadurch erhält ein Verhalten eine Richtung auf ein Ziel, wie du auch schon gesagt hast, eine Intensitätsstärke und eine Ablaufform. Die Motivation einer Person, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, hängt aber ganz, ganz stark von situativen Anreizen, natürlich auch persönlichen Präferenzen und Einstellungen und deren Wechselwirkung ab. Man denkt sich so, oder zumindest haben wir uns das auch gedacht, als wir uns überlegt haben, die Folge über Motivation zu machen, so, ach, lass mal über Motivation reden. Und wenn man sich dann aber mehr damit beschäftigt, verschiedene Motivationstheorien, Motivationsformen betrachtet, dann kommt man doch auch ganz schnell durcheinander. Wir könnten in der Folge niemals den kompletten Fachbereich der Motivationspsychologie abdecken, fangen jetzt aber trotzdem mal mit den Basics an, nämlich den Grundformen der Motivation, die zwar jeder kennt, die man sich aber, glaube ich, selten so richtig vor Augen führt. Man unterscheidet zum Beispiel zwischen der kurzfristigen und der langfristigen Motivation, wie du auch schon gesagt hast. Also mit 14 zu wissen, dass man mit 35 eine eigene Arztpraxis aufmachen möchte oder bereits als Kind den Traum von einem Sportwagen zu haben, das ist natürlich eine super langfristige Zielsetzung. Man ist also langfristig motiviert, bestimmte Sachen zu erreichen, die in ferner Zukunft liegen. Ist natürlich schwierig, diese Träume zu verwirklichen ohne kurzfristige Motivation, also praktisch kleine Teilziele, die man sich setzt. Das Teilziel kann sein, immer ein bisschen was vom Taschengeld beiseite zu legen und sich einen Sparplan aufzubauen oder eben sich einen Lehrplan zu machen, um möglichst gut in der Schule mitzukommen, sich für eine Hospitation in einem Krankenhaus zu bewerben und so weiter. Also mit Sicherheit hat jeder kurzfristige und langfristige Motivation. Ich glaube, ganz wichtig ist ja aber, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Also dass man zumindest grob was hat, worauf man langfristig hinarbeitet, aber dass man eben nicht nur vor sich her träumt, sondern sich auch kleinere Teilziele setzt und vornimmt, um eben ein größeres Ziel zu erreichen.
Also immer so nach dem Motto Step by Step.
Genau.
Und es gibt noch die positive beziehungsweise negative Motivation. Positive Motivation zielt auf die Erreichung eines erwünschten Zustands ab. Die negative Motivation ist auf die Vermeidung eines unerwünschten Zustands ausgerichtet. Also oftmals ist es hier wirklich einfach nur eine Frage der Perspektive, ob jemand negativ oder positiv motiviert ist. Also hier ist ein sehr beliebtes Beispiel, um das mal vor Augen zu führen, ist es mit dem Aufhören zu rauchen. Also Beispiel, Person A möchte aufhören mit dem Rauchen, weil er keinen Lungenkrebs haben möchte. Und weil er es echt total blöd findet, wenn er als Einziger rausgeht zum Rauchen und sich da die Pausen nimmt. Und Person B möchte aufhören, weil er einfach gerne mehr Geld hätte, wieder fitter wäre. Ja, da sieht man halt schon den Unterschied in der Motivation. Und da hat einfach A, der halt diese negative Motivation hat, statistisch gesehen wirklich deutlich schlechtere Karten es zu schaffen als Person B. Der Grund sind diese negativen Bilder, also dieser, auch wenn du an die Schachteln denkst mit den Lungenkrebsbildern und ähnliches, diese negativen Motivationen, negative Bilder und Anreize wirken eher lähmend als motivierend. Und wir tendieren, also wir als Menschen dazu, diese aus unserem Bewusstsein eher auszublenden. Und na klar, auch hier nochmal dieser Aspekt, was ich ganz interessant daran fand, ne? Diese ganzen Bilder auf den Schachteln.
Ja, ich meine, also als Nichtraucher muss ich sagen, also da schreckt es mich auf jeden Fall ab.
Aber genau,
wie du gesagt hast, genau, wenn man da einfach schon so drin ist, dann gibt es dieses Phänomen, dass man praktisch, also wenn man mit zwei widersprüchlichen Informationen konfrontiert ist, die total logisch sind. Also eben auf der einen Seite ich rauche, auf der anderen Seite es ist aber eigentlich schlecht für mich. dann blendet man automatisch die schwächere, also die weniger präsente Info aus oder deutet sie um. Das heißt, dass für einen Raucher dann eher zählt, naja, aber ich rauche nun mal.
Genau.
Und dass man sich das deswegen dann nicht so zu Herzen nimmt. Weil als Nichtraucher, also wenn du da die Schachteln siehst, dann bist du auf jeden Fall abgeschreckt.
Genau, aber es erreicht halt einfach nicht die meisten rauchenden Menschen. Aber von der Theorie, von der du gerade gesprochen hast, die Theorie der kognitiven Dissonanz, das ist hier ein ganz wichtiges Phänomen. Und es gibt die bewusste und die unbewusste Motivation. Neben der bewussten Motivation, also den Zielsetzungen, die uns ganz bewusst sind und die wir überlegt treffen, über die wir uns selbst klar sind, werden wir auch von teilweise unbewussten Motiven mit beeinflusst. Diese prägen unser Verhalten, ohne dass wir halt selbst darüber im Klaren sind. Und weil uns dieser Teil unserer Motivation nicht bewusst ist, scheitern wir dann manchmal, weil diese unbewussten Motive das verhindern und die halt im Widerspruch teilweise stehen zu dem, was wir uns bewusst vorgenommen haben. Dadurch erklärt sich auch, warum uns so schwerfällt, bestimmten Verhaltensveränderungen, die wir uns eigentlich wirklich wünschen, dann wirklich zu verinnerlichen und auch zu verändern. Und ich habe hier mal auf ein Beispiel von mir selbst zugegriffen, weil ich mich selber sehr bei dieser bewussten und unbewussten Motivation ertappt gefühlt habe. Ich habe vor 2 Jahren meine Master-Thesis geschrieben, wie du weißt. Und natürlich war mein bewusstes Ziel, diese Master-Thesis so schnell wie möglich und im bestmöglichen Zustand fertigzustellen. Ja? Aber meine unbewussten Motive waren, dass ich mich einfach auch gesorgt habe, ob ich danach einen festen Job kriege, ob ich einen Job finde, der mich glücklich macht, der mich wirklich erfüllt. Und diese unbewusste Motivation hat wirklich dagegen gesteuert, dass ich mich richtig da reindenken konnte. Also ich habe das einfach selber bei mir so sehr gemerkt. Normalerweise hatte ich nie Probleme mit Hausarbeiten, auch mit meiner Bachelorarbeit. Das ging mir relativ leicht von der Hand und ich wusste einfach nicht, wie sehr mich das in dem Moment beeinflusst hat, scheinbar unbewusst.
Ja, das hemmt dich ja. Also es hält dich manchmal dann auch einfach zurück. Ich meine, man kennt es ja auch generell, wenn einem auch größere Schritte irgendwie bevorstehen oder man größere so Lebensabschnitte hinter sich bringt, gerade so die Schule. Also wenn ich daran zurückdenke, so das Abi, dann arbeitet man die ganze Zeit darauf hin, man wird die ganze Zeit getriezt, schließt seine Schule ab, danach fängt das Leben erst an und so weiter. Und natürlich motiviert das einen, weil man denkt dann, ja gut, also zumindest ich habe gedacht, dann bin ich endlich hier raus. Aber du hast dann ja auch automatisch Schiss, also das weiß ich noch, bei der Abi-Feierei und also so schön das auch alles war, man hat halt auch im Hinterkopf, ja Mist, aber danach geht's ja weiter. Also ich muss mich ja um meine Zukunft kümmern, aktiv, ich muss ja jetzt rausfinden, was macht mir Spaß, wo sehe ich mich und das hemmt einen dann auch wieder so ein bisschen. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung, der hat das Phänomen auch als unseren Schatten bezeichnet. Das finde ich irgendwie sehr passend, weil wir es irgendwie so mit uns mitschleppen.
Passend, ja.
Dieses dunkle Etwas, diese unterbewusste Motivation, unbewusste Motivation.
Ja, und diese bewusste und unbewusste Motivation spielt auch gerade in der Psychologie eine große Rolle, weil fast alle Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, oft durch eine unbewusste Gegenmotivation beeinflusst werden. Also in der Psychologie nennt man das Phänomen auch Krankheitsgewinn. Also zum Beispiel, dass betroffene Menschen, die eigentlich das Ziel haben, die Krankheit zu überwinden und gesund zu werden, haben dann unterbewusst die Motivation, dass die Krankheit ja auch in gewisser Weise Profit für sie macht. Also das kann halt sein, dass die Person leidet unter einer Depression und dadurch schenken die Kinder, die Familie der Person mehr Aufmerksamkeit oder es führt für sie dazu, dass sie sich mehr entlastet fühlen, weil okay, ne, also einen Kranken kann man weder im Stich lassen, noch wird nicht erwartet, dass man perfekt seine Aufgaben erledigt, man muss nicht immer präsent sein. Es ist okay, mal nicht perfekt zu sein. Und durch diese unterbewusste Motivation ist es dann total schwer, die Krankheit wirklich zu überwinden.
Ja, und ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, ne, dass es, weil das hört sich jetzt so an, als wäre das total präsent, so wovor man sich dann eigentlich drückt und wovor man dann eigentlich Angst hat, aber es passiert wirklich unbewusst. Also gerade jetzt das Beispiel, das du genannt hast, gerade auf psychische Krankheiten angewendet, ist ja nicht so, dass die Person zu Hause hockt und sich denkt, haha, ich mach's mir einfach und alle kümmern sich um mich und ich will hier gar nicht raus. Darum geht's gar nicht. Und Genau, also so ist das auch gar nicht gemeint, sondern es ist einfach so ein kleiner Winkel in unserem Hirn, der da halt auch so ein bisschen mitspielt in unsere Entscheidungsfindung und eben unsere Motivation.
Und eine unbewusste Motivation könnte zum Beispiel auch sein, dass man sich unterbewusst Ziele aus der Gesellschaft angeeignet hat, dass man ein eigenes Ziel verfolgt, aber durch die Gesellschaft andere Ziele vorgepredigt bekommt und die dadurch die eigene Zielsetzung hemmen.
Ja, stimmt.
Wo wir wieder beim Thema Gesellschaftseinfluss sind.
Gesellschaftsdruck. Auf jeden Fall gibt es dann noch eine weitere Form oder weitere Formen der Motivation, die wir auch echt ziemlich auseinandernehmen werden, glaube ich. Und zwar die intrinsische und extrinsische Motivation. Unter der intrinsischen Motivation versteht man das Handeln aus inneren Antrieben heraus. Dazu gehören persönliche Interessen, Neugierde oder kreative und künstlerische Neigungen und Herausforderungen. Also intrinsisch motivierte Personen beziehen ihre Motivation aus der Tätigkeit oder Aufgabe heraus. Und die extrinsische Motivation ist eine von außen kommende Motivation. Sie hat mit dem Ziel, selbst inhaltlich nichts zu tun und ist von ihm vollkommen unabhängig. Und extrinsisch motivierte Menschen erbringen bestimmte Leistungen, weil sie sich davon, ja, also entweder einen Vorteil, etwa eine Belohnung versprechen oder erhoffen oder Nachteile wie Bestrafungen vermeiden wollen. Aber ich glaube, um das genauer zu betrachten, müssen wir uns erstmal anschauen, inwiefern Selbst- und Fremdbestimmung Einfluss auf unsere Motivation haben. Weil intrinsisch und extrinsisch, das hört sich ja erstmal danach an, als würden wir entweder etwas aus unserem tiefsten Inneren heraus machen wollen oder es wird uns eben von außen aufgezwungen, aber das ist nicht der Fall.
Was hier ganz wichtig ist, dass man versteht, dass extrinsisch und intrinsisch nicht das Gleiche ist wie selbstbestimmt und fremdbestimmt. Wie bei allem in der Psyche der Menschen gibt es auch da verschiedene Stufen. Von der fremdbestimmten und auch der selbstbestimmten Motivation und der intrinsischen und extrinsischen Motivation. Und wir wollen da einfach nochmal kurz einen Einblick geben, weil wir persönlich das einfach super interessant fanden. Also wenn man sich die extrinsische Motivation anfängt von einer Skala, starten wir jetzt hier von ganz links. Wir sind komplett fremdbestimmt, also nennt sich auch externe Regulation. Das Handeln wird wirklich aufgrund von äußerem Druck ausgeführt. Also zum Beispiel, wenn man sich eine Belohnung erhofft oder weil man Angst hat vor einer Bestrafung oder weil man eine Strafe erwartet. Also wirklich im Kontext, ich muss das tun. Sonst kriege ich Hausarrest oder erst dann bekomme ich 100 Euro geschenkt.
Dann gibt es, wenn man auf der Skala so ein bisschen weiter rückt, so ein bisschen mehr Richtung Selbstbestimmung, gibt es die introjizierte Motivation, die zwar durch innere Kräfte gesteuert wird, aber trotzdem von außen reguliert ist. Sagen wir mal, man ist seit Jahren im Basketballtraining, man hat aber schon ewig überhaupt keine Lust mehr, aber die Eltern ermöglichen es dir, indem sie dir alles zahlen, dich regelmäßig zu Spielen fahren und generell auch sehr stolz auf dich sind. Deshalb gehst du dem weiter nach. Also eher in dem Kontext, du sollst es tun und deshalb führst du die Handlung aus.
Wenn wir jetzt den ersten Schritt von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung übergehen, ist da der erste Schritt die identifizierte Regulation. Heißt, dass man sich mit einem Handlungsziel zwar identifizieren kann, aber es gibt vorhandene Konflikte mit anderen Zielen. Zum Beispiel, ich glaube, wir kennen das Beispiel beide, wir haben beide ja einen Führerschein, da muss man diesen Erste-Hilfe-Kurs machen, der den gesamten Tag irgendwann am Wochenende stattgefunden hat. Ich weiß noch, wie ich da saß, es war im Sommer, es war super warm, meine ganzen Freunde waren am See, haben irgendwie die Zeit genossen. Ich wusste, ich würde jetzt lieber mit meinen Freunden am See sein, aber mir war ganz klar, dass es mir wichtig ist, diesen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Erstens, weil der Erste-Hilfe-Kurs für sich sehr relevant und sehr wichtig ist. Man sollte den gemacht haben. Mhm. Und ich wollte natürlich auch diesen Führerschein haben, ne? Genau, also es war mir wichtig, aber ich hatte auch andere Ziele, die damit auf jeden Fall im Konflikt standen.
Ja, das ist ein echt gutes Beispiel. Genau, und sobald dann dieser Schritt mehr als nur einmal notwendig ist, also jetzt nicht ein Erste-Hilfe-Kurs an einem heißen Samstag, sondern sogar zur Gewohnheit werden muss, um das Ziel zu erreichen, dann spricht man von integrierter Motivation oder integrierter Regulation. Das wäre dann zum Beispiel, also das präsenteste Beispiel für mich, die Schule, für manche oder viele, weil es macht oft keinen Spaß. Manche müssen sich echt sogar durchschleppen. manche, aber tun es, weil sie wissen, dass ihnen danach halt einige Türen offen stehen und sie dann endlich dem nachgehen können, was sie auch dann wirklich selbst wählen können. Genau, und das kann ja, wie gesagt, also das kann ja dann, es wird zur Gewohnheit, das kann dann auch wirklich dazu führen, dass man wirklich auch Spaß dann daran hat. Aber an sich, lassen wir mal so stehen, bei integrierter Motivation wird halt eine Handlung einfach zur Gewohnheit. So wie unser täglicher Gang zur Schule.
Und jetzt tatsächlich, nach diesen vielen Schritten, bewegen wir uns erst in die intrinsische Motivation. Und wir merken hier schon, dass der Teil der extrinsischen Motivation viel größer ist als der Teil der intrinsischen Motivation. Die intrinsische Motivation, die natürlich auch komplett selbstbestimmt ist, ist dann, wenn man wirklich ein Handeln aufgrund von handlungsbegleitenden Anreizen hat. Also wenn man wirklich an einer Sache Spaß hat. Also ich mag es zu malen, deswegen setze ich mich in meiner Freizeit hin und male. Und das kann was ganz anderes sein, das ist bei jedem total unterschiedlich. Jeder hat andere intrinsische Motivationen. Mhm. Aber was, glaube ich, hier ganz entscheidend ist, nicht jede extrinsische Motivation ist schlecht. Also ich habe immer gedacht, okay, wenn man es das erste Mal hört, extrinsisch von außen bestimmt schlecht, intrinsisch von innen bestimmt super. Aber so ist es einfach nicht. Und das Leben besteht halt einfach nicht nur aus intrinsischer Motivation. Aber was man hier ganz gut sieht, ist einfach, dass auch wenn man extrinsisch motiviert ist, aber trotzdem selbstbestimmt handelt, kann man Dinge gerne tun und dann kann man sich auch gut motivieren. Und ich glaube, dass die meisten Leute, und ich will mich da gar nicht exkludieren quasi von, oft vielleicht denken, es wäre intrinsisch motiviert, dabei ist es zwar selbstbestimmt, aber trotzdem extrinsisch. Also hier ist ein Beispiel für mich auf jeden Fall Sport. Ich mache
dieser Ton. Sport.
Ich mache Sport gerne. Und ich habe auch zwischendurch wirklich mal gedacht, das mache ich, weil es intrinsisch motiviert ist, also weil ich wirklich Spaß dran habe. Und ja, ich habe auch irgendwo Spaß dran, ich mache das auch gerne, weil ich es einfach schon so lange gemacht habe, weil ich einfach damit früh angefangen habe und auch irgendwie mich Sport immer begleitet hat. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so aus mir selbst raus. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das ist ja einfach auch mit, ich weiß, das ist, erstens weiß ich, es tut mir gut, mir wird es danach gut gehen, es tut in dem Moment gut, es motiviert mich für andere Dinge, es macht mich fit. Aber da spielen einfach ganz viele extrinsische Motivationen mit rein, dass ich dann selber für mich sage, okay, ich habe damit angefangen mal, weil mir war klar, es ist wichtig. Und dazu ist nämlich genau das geworden, dass es jetzt integrierte Regulation geworden ist. Ich mache das häufiger, ich mache das immer wieder und ich habe gemerkt, es macht eigentlich auch mal Spaß. Ab und zu. Ja, nicht immer, aber ich habe eigentlich auch Spaß dran.
Das ist ja schön. Ja, so wie es dann manchen vielleicht irgendwann auch mit der Schule geht, was ich nicht nachvollziehen kann, aber...
Genau.
Ich finde das Ganze einfach deshalb so interessant, also diese ganzen Formen, die wir jetzt durchgekaut haben und die verschiedenen, also einfach diese Skala, die wir uns mal so vor Augen geführt haben, weil es auch einfach zeigt, dass man... Ich meine, wir haben am Anfang gesagt, natürlich, jeder teilt andere Werte, jeder hat andere Interessen und daraus leitet sich dann auch so ein bisschen die Motivation ab. Klar, aber ich finde es so interessant, dass man teilweise wirklich die gleiche Zielsetzung haben kann, zum Beispiel ein Studium abschließen oder so. Aber je nachdem, mit welcher Motivationsform man an die Sache rangeht, gestaltet sich dann einfach der Weg dorthin so unterschiedlich. Und finde ich sehr, sehr interessant, das Ganze. Aber also wenn wir dann was haben, was uns so erfüllt und was uns Spaß macht, was uns neugierig macht, also wenn wir intrinsisch motiviert sind und eben der Tätigkeit oder einer Tätigkeit einfach wegen der Tätigkeit wegen nachgehen wollen, nicht mal unbedingt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, gibt es dann einen Effekt, der eintreten kann, der uns das Ganze so ein kleines bisschen vermasseln kann.
Genau, du sprichst nämlich hier vom Korrumpierungseffekt. Oder auch Over-Justification-Effekt genannt, also Überrechtfertigung des Verhaltens durch extreme Belohnung, obwohl die wahre Ursache des Verhaltens, in Anführungsstrichen, eigentlich intrinsisch, also durch Interesse und Spaß, motiviert war. Und dadurch wird diese intrinsische Motivation durch die Belohnung überschrieben. Und das ist ganz interessant hier, finde ich. Ja, und dann sieht man schon, wie schwach diese intrinsische Motivation auch hier wieder ist. Das heißt, sobald die intrinsische Motivation beeinflusst wird und zu stark belohnt wird, direkt von extrinsischer Motivation überschattet wird. Also in dem Fall, wie es hier beschrieben ist, überschrieben wird.
Ja, Ja, da ist aber auch, muss man auch echt dazu sagen, dass intrinsische Motivation nur korrumpiert werden kann, also dieser Effekt nur eintreten kann, wenn sie halt überhaupt vorhanden ist und groß genug ist. Also wenn das Anfangsinteresse ohnehin schon irgendwie relativ gering ist oder so, dann können diese äußeren Anreize, also eine Belohnung oder man führt ein Hobby aus und macht sich das irgendwie zum Beruf oder so, dann kann das ganz gut funktionieren.
Und was hier noch ganz entscheidend ist, wir reden jetzt hier immer so banal von einer Belohnung. Tatsächlich ist es so, bei der Motivation ist es auch sehr entscheidend, was für eine Art der Belohnung es denn hier ist. Also ein Beispiel hier, ich gehe jetzt mal in Richtung Kinder, weil Kinder sind mit vielen Sachen intrinsisch motiviert und das Kind, du sagst als Eltern, ich finde es total wichtig, dass das Kind viel liest. Mein Bruder zum Beispiel. Und dann merkt man, okay, der hat dann Interesse dran und sagt zu dem Kind, super, möchte das weiter fördern und sagt, okay, für jedes Buch, was du liest, bekommst du 5 €. Dann ist es eher in dem Fall schlecht, weil genau dieser Effekt eintreten könnte. Was aber positive Belohnung wäre und was es eher fördern könnte, wäre zum Beispiel, wenn man sagen würde, hey, ich finde es super, dass du da so motiviert bist, dass du so einen Spaß daran hast. Das heißt, immer wenn du dein Buch ausgelesen hast, sagst du einfach Bescheid, wir bestellen dir 2 neue. Das wäre eine Belohnung, die dann quasi positiv diese Motivation unterstützen würde.
Ja. Ja, das ist ein echt guter Punkt, weil wir haben ja irgendwie es in uns verankert und das wurde auch in vielen Forschungen so festgestellt, dass die Ursache für dieses Phänomen halt wirklich oft in der Kindheit liegt und wir verknüpfen Belohnungen halt einfach automatisch irgendwie mit Dingen, die wir als unangenehm empfinden oder die wir nicht so gern machen. Und genau da tritt dann eben dieser Effekt auf. Ich meine, wir kennen es ja, es gibt ein Eis, wenn das Zimmer aufgeräumt ist oder man darf Fernsehen, wenn man die Hausaufgaben erledigt hat. Auch bei Erwachsenen, also du kriegst einen Bonus, Sonderzahlungen oder so als Wiedergutmachung für Überstunden, unangenehme Arbeit. Also unser Gehirn verkoppelt dann praktisch Belohnungen mit unangenehmen Tätigkeiten. Ich meine, keiner von uns wird, wie gesagt, fürs Spielen oder Fernsehen belohnt, sondern eher für Sachen, auf die wir eh schon nicht so Lust haben. Und wenn das dann andersrum eintritt, ne, wie du auch gesagt hast, dass man was super gerne macht an sich und dann aber noch diese Belohnungen oder diese äußeren Anreize dazukommen, dann könnte halt dieser Effekt auftreten. Es könnte schwierig werden.
Dafür habe ich tatsächlich für mich persönlich eine eigene Strategie entwickelt. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Und zwar in Bezug auf die Arbeit. Also, wenn ich ein bestimmtes Projekt, wo ich besonders stolz selber drauf bin oder was besonders lange gedauert hat oder wo ich besonders viel rein investiert habe oder besonders viel Überstunden gemacht habe, natürlich bekomme ich auch Geld dafür, weil ne, die Arbeit ist bezahlt. Aber ich nehme mir dann wirklich so Belohnung in dem Sinne von, dass ich besondere Aktivitäten damit verbinde. Dass ich sage, okay, du hast jetzt da so viel rein investiert, jetzt machst du am Wochenende mal eine besondere Aktivität oder planst besonders was und nimmst dir besonders viel Zeit oder du machst dann mal einen Tag früher Feierabend, machst dann halt was Schönes, was natürlich jetzt in momentaner Situation ein bisschen schwieriger ist. Aber ich versuche mir immer, das mit Belohnungen selber zu verknüpfen, die mich eher motivieren, also jetzt nicht unbedingt, also das Geld alleine, das ist ja das, was du meinst, ne? Das ist natürlich schön und ist total wichtig, aber es ist halt total extrinsisch motiviert, ne? Und ich versuche immer, das halt mit Dingen für mich selber zu verknüpfen.
Ja, das ist gut, ja.
Die mich weiter motivieren und ansonsten, ich glaube, sonst würde man echt in so einen Strudel geraten, dass man denkt, okay, jetzt, natürlich kriege ich vielleicht mehr Geld, ja, aber, ja.
Ja, oder auch so diese Anfangs-Euphorie, so, okay, jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, jetzt werde ich auch noch dafür entlohnt. Besser geht's ja gar nicht. Aber dann hat man halt automatisch, also man baut sich so ein bisschen so einen Druck auf. Das muss ja auch nicht unbedingt, also wir reden die ganze Zeit Belohnung gleich Geld. Es können ganz andere Belohnungen sein, klar. Aber das finde ich echt super interessant. Und man kann echt mal überlegen, wie das einen selbst beeinflusst und ob man das auf sich selbst irgendwie anwenden kann und man sich mal dabei tappt hat, dass irgendeine Motivation dann irgendwie, die am Anfang wirklich sehr stark ausgeprägt war, abnimmt, weil so ein äußerer Anreiz zugekommen ist. Es gibt so eine Feldstudie von den Professoren und Psychologen Lepper, Green und Niesbett, die im Jahre 1973 durchgeführt wurde. Da sollten Kleinkinder, bei denen beobachtet werden konnte, wie bei dir, dass sie besonders viel Spaß am Malen haben, Bilder malen. Und alle Kinder wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Und in der ersten Gruppe wurde jedes Kind in jedem Fall belohnt, wenn es überhaupt anfing zu malen. Und es wurde ihnen auch mitgeteilt, bevor sie überhaupt anfingen zu malen. Die Kinder wussten so, dass sie für das Malen von Bildern belohnt werden würden. Ganz egal, wie lange sie brauchen, wie es am Ende aussieht. In der zweiten Gruppe wurde den Kindern nach dem Malen eine unerwartete Belohnung gegeben. Sie wussten also vorher nicht, dass sie ebenfalls belohnt werden würden. Und in der dritten Gruppe wurde gar keine Belohnung angekündigt und auch keine Belohnung vergeben. Und nach ungefähr 2 Wochen wurden die Kinder dann nochmal untersucht, um eine eventuelle Veränderung in dieser intrinsischen Motivation beim Malen zu erfassen, die ja am Anfang auf jeden Fall da war. Und die Kinder in der ersten Gruppe, die verbrachten von vornherein viel weniger Zeit mit Malen und erstellten Bilder in schlechterer Qualität als die Kinder in den anderen beiden Gruppen. Weil mit diesem Anreiz der Belohnung, wenn sie halt überhaupt anfingen zu malen, es war ja dann schnell gegessen, ne? Also eine Minute rum, du hast irgendwas hingekritzelt. So ging diese ursprüngliche Lust am Malen, die am Anfang da war, total zurück. Aber da gibt's super viele Studien zu, super viele Experimente, die da durchgeführt wurden. Man kann echt mal überlegen, wann das bei einem selbst aufgetreten ist.
Ja, tatsächlich, das mit dem Malen, das habe ich extrem, also wie du weißt, es ist ja so, dass ich Design studiert habe, also Kommunikationsdesign. Und bevor ich es studiert habe, habe ich aus reiner intrinsischen Motivation super gerne Dinge entworfen, gezeichnet, gemalt, gebastelt. All diese Dinge, auch diese handwerklichen Aktivitäten, ich habe das wirklich geliebt. Also wirklich von innen heraus. Ich habe das wirklich sehr, sehr gern gemacht. Es hat mich entspannt.
Ja.
Dann habe ich angefangen, das zu studieren. Und ich kann es nicht anders sagen, ich habe das Studium auch geliebt, konnte da total brennen für. Aber ab dem Punkt, dass ich quasi von außen auch diesen Druck bekommen habe und dass ich von außen quasi extrinsisch motiviert wurde, dass ich Abgaben hatte, dass ich Dinge erledigen musste, dass ich auf Kommando kreativ sein musste, ist es so, dass ich nach diesem Studium ganz, ganz lange nicht mehr aus mir her selbst raus irgendwie mich motivieren konnte zu zeichnen oder irgendwelche Dinge zu entwerfen, sondern nur noch, wenn ich das in einem Arbeitskontext, wenn ich dafür Geld bekommen habe oder wenn es ein Projekt war, was ich bekommen habe, wie auch immer, ja, also alles extrinsisch motiviert. Und ich habe tatsächlich erst letztes Jahr, das war tatsächlich die erste Lockdown-Phase, das erste Mal mich wieder an eine Leinwand gestellt und einfach gemalt, ohne Druck dahinter, ohne Zielsetzung auch vor allen Dingen.
Ohne Bezahlung.
Ohne Bezahlung, ohne irgendwelche extrinsischen Motivierungen, die dahinter gestanden haben oder auch irgendwelche externen Einflüsse. Das muss so und so aussehen, gewisse Ansprüche, dass ich wirklich einfach Spaß daran hatte. Und es ist da so ein gutes Gefühl und ich kann aber nicht leugnen, dass es nie wieder so zurückkommen wird, denke ich, wie ich es einmal hatte. Also ich kann mich da zwar ab und zu aufraffen, aber diese grundintrinsische Motivation habe ich leider tatsächlich so ein bisschen dadurch verloren, dass ich auch mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht habe, dass ich so viel kreativ sein muss und es so viel erwartet wird von mir, dass ich in meiner Freizeit davon leider so ein bisschen verloren habe.
Oh Mann.
Das ist natürlich schade und ich glaube, aber es gibt noch viel, viel mehr Aspekte, warum Motivation scheitern. Und das haben wir uns mal angeschaut, weil, wie wir schon gesagt haben und wie man auch im Hinblick auf all diese Formen einfach sieht, entscheidet oft die Art der Motivation über Erfolg oder Misserfolg, was wir gesagt haben, kurzfristig, langfristig, dass man sich kurzfristige Ziele setzt, Zwischenziele setzt, positiv, negativ, dass man auch positive Motivation dahinter hat, intrinsisch, extrinsisch und so weiter.
Mhm.
Was hier auch ganz entscheidend ist, ist, dass man oft fremde Ziele übernimmt. Zum Beispiel, dass in der Gesellschaft oder viele verfolgen das Ziel, eine Managementrolle zu übernehmen. Weil das halt hoch angesehen ist, ne? Weil das viele Leute verfolgen und denkst du, das guckst du dir ab und dann übernimmst du das Ziel für dich, ohne dass du wirklich reflektierst, ob du das selbst wirklich willst.
Ja, ob es was für dich ist.
Ob das was für dich ist.
Deine Persönlichkeit darauf zutrifft.
Ja. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch, warum man mit Motivation scheitert oder das nicht durchziehen kann, ist die Art und Weise, wie Menschen mit Frustration umgehen.
Oh, ganz, ganz großes Thema.
Ja, also das Frustrationspotenzial einer Person. Also wir stellen uns erstmal eine Person vor, um nochmal auf das, ich glaube, das Thema Sport ist hier echt super entscheidend. Person A ist total euphorisch, will etwas für die Gesundheit tun, sagt jetzt, ich gehe jetzt immer joggen. Kauft sich neue Sportsachen, hat so diese Anfangseuphorie, kauft sich irgendwie auch nebenbei nochmal so ein so ein Abo im Fitnesscenter mit oder so ein virtuelles Fitness-Paket dazu und fängt an zu laufen, zu joggen und sagt, boah, ich mache in einem Jahr laufe ich den Marathon mit. Und dann verknackt sie sich aber oder er sich, die Person, sich den Fuß. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung dieses Ziel geht, in welche Richtung was mit der Motivation passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Anfangseuphorie wurde unterbrochen, ja. Die Person hat keine Motivation mehr und schafft es nicht mehr daraus, auch wenn der Fuß verheilt ist. Oder er schafft es sogar, was daraus zu ziehen und überwindet diese Frustration. Wenn man es schafft, die zu überwinden, kann es sogar sein, dass die Motivation danach noch größer wird und das Ziel noch besser erreicht wird. Also tatsächlich ist es so, dass herausgefunden wurde, dass Menschen erfolgreicher sind, wenn sie es schaffen, mit Frustration besser umzugehen, weil sie dann gelernt haben, Fehlschläge zu ertragen, zu akzeptieren. Sie haben auch gelernt, Fehler machen zu dürfen und in der Zukunft besser damit umzugehen oder daraus was zu ziehen. Und auch, wie gesagt, dieses große Ziel, also in dem Fall den Marathon zu laufen, in viele kleinere zu setzen. Also zu sagen, okay, der Marathon wird vielleicht nichts, aber hey, ich laufe jetzt schon wirklich jede Woche 10 Kilometer, ist doch super. Also auch das, sich vor Augen halten zu können.
Ja, ja. Weil wie du auch gesagt hast, ich meine, Fehlschläge, egal wie motiviert man ist und egal wie kurzfristig oder langfristig diese Motivation ist oder dieses Ziel, das man erreichen will, Fehlschläge gehören zum Leben dazu, Scheitern gehört dazu. Und je früher man sich darauf einstellt, desto besser ist es. Weil klar, ich meine, wenn du, wie du gesagt hast, am Anfang super euphorisch bist, sagst, yo, ich fange jetzt mit Sport an, ich mache das jetzt richtig, ich integriere das in meinen Alltag, ich habe ein Abo, ich habe coole Sportklamotten, ich habe noch irgendwie Leute, mit denen ich das zusammen machen kann. Es kann immer irgendwas passieren. Es kann auch sein, dass man eine super gestresste Phase auf einmal hat und dann ist man total frustriert, wenn man das zulässt, diese Frustration, weil man dann vielleicht doch es nicht viermal die Woche schafft, so wie am Anfang vorgenommen. Und ja, ich glaube, wie du gesagt hast, mit dieser Frustration zu arbeiten, das heißt dann halt auch manchmal vielleicht bei Teilzielen oder so dann wieder so ein bisschen zurückzurudern, was ja auch nicht schlimm ist. Also wenn man dann ein Ziel nicht so erreicht oder das Ziel sich nicht so gestaltet, wie man sich es am Anfang vorgenommen hat. Aber ja, ich glaube, das ist auch echt super wichtig.
Wichtiger Punkt. Auch, dass man das, was du gesagt hast, auch diese Ziele überdenken, dass man noch merkt, ist das überhaupt was für mich? Um wieder jetzt das Beispiel vom Marathon zu nehmen. Vielleicht brauche ich gar keinen Marathon. Vielleicht reicht mir das doch auch, jede Woche 10 Kilometer zu laufen. Da bin ich doch fitter. Habe ich doch alle meine Ziele erreicht. Ja, super wichtig mit dem Überdenken, genau.
Ja, oder auch so, warum will ich diesen Marathon? Also was ist der Beweggrund dahinter? Will ich anderen was zeigen oder mache ich das für mich?
Ja.
Nachdem wir jetzt von Scheitern und wie man sich seine intrinsische Motivation vermasseln kann, gesprochen haben, ist ja jetzt die Frage, die uns alle interessiert, wie schaffen wir es vielleicht doch, so ein bisschen intrinsische Motivation aufzubringen für etwas, was uns von vornherein nicht unbedingt Spaß macht. Wo wir vielleicht wissen, das ist notwendig, aber wir haben halt keine Lust drauf. Es gibt da einen Trick, der uns mittlerweile überall begegnet, also wirklich überall, teilweise sogar unbewusst, den ich hier mal echt gern erwähnen wollte, weil man so vielleicht auch selbst überlegen kann, wie man sich auch selber so ein bisschen austricksen kann und mehr dazu pushen kann, Dinge zu erledigen, auf die wir nicht besonders Lust haben, die aber notwendig sind. Durch die sogenannte Gamification, also man könnte es mit Spielifizierung übersetzen, aber ich belasse es mal bei Gamification, werden Anreize geschaffen, um uns eine Handlung spielerisch zu gestalten, so aufzuwerten und uns dann dazu zu kriegen, sie eher ausführen zu wollen. Es werden also spielerische Elemente in einem spielfremden Zusammenhang verwendet. Wie gesagt, es funktioniert eigentlich nur dann, wenn man eine Aufgabe sowieso erledigen muss, aber halt wirklich null intrinsisch motiviert ist. Es gibt zum Beispiel die App Epic Win. Das ist so eine gamifizierte To-Do-Liste. Und wenn man dann alle selbst erstellten Aufgaben abgearbeitet hat, dann jubelt da so ein kleines Männchen und man erhält Punkte und man wird immer stärker, je mehr Aufgaben man abschließt. Und solche Systeme haben sich echt total etabliert und funktionieren richtig, richtig gut. Und diese Palette von Gamification-Elementen, die ist total breit. Die reicht von ganz kleinen Visualisierungen bis hin zu ganz komplexen Sachen, komplexen Interaktionen. Da zähle ich jetzt einfach mal ein paar Sachen auf, die einen einfach im Alltag auch so begleiten, über die man sich irgendwie so, glaube ich, nie so richtig Gedanken gemacht hat. Es gibt zum Beispiel einfach eine Fortschrittsanzeige, die sich durch Aktion des Nutzers ändert. Also nicht dieser typische Balken, den wir irgendwie bei Downloads oder so angezeigt bekommen, sondern wenn du ein einfaches Online-Formular ausfüllst oder Fragen beantwortest und der Fortschritt dann durch eine Prozentzahl oder sogar durch so einen Farbverlauf von Rot nach Grün oder so veranschaulicht wird. Zum Beispiel in der Steuer-App. Da macht man dann seine Angaben mit dem Wissen, aha, ich bin schon im grünen Bereich, noch 3 Angaben zu meiner Familiensituation, dann bin ich durch mit der Rubrik.
Wer kennt's nicht?
Oder auch einfach so eine Rangliste. Hier wird dann das Bedürfnis vieler Menschen genutzt, sich mit anderen zu messen. Und dann wird derjenige belohnt, der besonders fleißig bestimmte Dinge tut, indem er dafür in einem Ranking eine höhere Platzierung bekommt. Ich nutze zum Beispiel die Sprach-App Duolingo, um mein Französisch zu verbessern. Und da kommt dann immer am Ende so, du hast heute so und so viele Punkte erreicht, so und so viel Zeit investiert, du steigst jetzt in die Goldliga auf. Oder ja, ganz einfache Sachen wie Belohnungen, so ein kleines Lob wie toll gemacht oder so eine optische Belohnung wie so ein kleines virtuelles Feuerwerk bei der richtigen Beantwortung von Fragen. Also jede Art von Anerkennung erhöht den Anreiz, eigentlich als unattraktiv empfundene Tätigkeiten, also die dann auch zu Ende zu führen. Und ich finde, das Phänomen, das kann man für sich selbst nutzen und dort einsetzen, wo man vielleicht auch ungern seine Zeit reinsteckt und wovor man sich halt auch mal drückt. Aber das machen tatsächlich mittlerweile auch super viele Unternehmen, Startups und so, sich zu nutzen, um Mitarbeiter zufriedenzustellen und zu motivieren, aber auch um Kunden an Land zu ziehen. Es gibt zum Beispiel von der Pizzakette Domino's, die konnten ihren Umsatz um 30% tatsächlich steigern, was ja schon ein guter Batzen ist, indem sie eine App rausbrachte, in der der Kunde praktisch selbst zum Pizzabäcker wird und die perfekte Pizza selbst herstellt. Und wenn du dann deine Lieblingspizza kreiert hast in dieser App, dann kannst du die auch direkt zu dir nach Hause bestellen. Und je besser deine Pizza, desto mehr Punkte bekommst du. Und das motiviert dich zum Weitermachen, Ausprobieren und Bestellen. Das fand ich irgendwie witzig.
Deine Beispiele zeigen auch, warum Gamification, also generell auch dieses Spielverhalten, warum manche Spiele so süchtig machen. Weil wir uns in eine Ebene bewegen, also ich war jetzt nie die krasse Zockerin, aber es ist einfach ja ein Suchtpotenzial da bei Spielen. Das liegt einfach daran, dass man immer belohnt wird in diesen Spielen und dann weiterspielen will, wenn man weiter belohnt wird und das halt einen Anreiz für uns gibt.
Ja, also wie gesagt, so auch diese Kombi aus Belohnen und halt auch sich mit anderen messen, wenn du mit anderen spielst, ist natürlich. Genau. Ja. Es gibt auch, fand ich auch witzig, Audi hat so ein Trainingsangebot für Mitarbeiter rausgebracht, das so ein bisschen aussieht wie so ein Sims-Spiel, falls du es noch kennst.
Klar.
Und da haben die Mitarbeiter praktisch richtigen Kundenkontakt und müssen ganz schwierige Situationen da meistern. Und diese Kunden da, die haben dann auch so ein Stimmungsbarometer, wie in Sims, und reagieren auf die Handlungen der Mitarbeiter. Und es ist jetzt auch, ich glaube, mittlerweile, es hat sich irgendwie total verbreitet und es wird richtig intensiv genutzt, dieses Trainingsangebot. Fand ich auch irgendwie witzig.
Ja.
Wie sehr das so mittlerweile vertreten ist. Und genau, gerade das, was ich gerade so genannt habe an Beispielen mit irgendwie so kleine Sachen wie Fortschrittsanzeigen und so, das macht mehr mit uns, als wir denken. Und es ist mehr in unseren Alltag mittlerweile integriert, auch als wir denken. Müsst ihr mal drauf achten.
Vor allen Dingen gerade in der aktuellen Situation, wo es teilweise ja noch schwieriger ist, sich zu motivieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es einfach momentan, wo jeder Tag sehr ähnlich aussieht, wo ich durch das Homeoffice kaum meine Wohnung verlasse und so wenig Input von außen bekomme wie nie zuvor, noch schwieriger, mich zu motivieren. Und ich glaube, auch hier ist es noch wichtiger, dass man irgendwie Impulse und andere Motivation für sich findet oder Motive findet, Ziele findet, die einen irgendwie motivieren und auch Spaß haben lassen in den Zeiten, ne?
Ja, ja.
Also gerade wenn wir uns jetzt nochmal unsere Impulse vom Anfang anschauen und ich glaube, das ist was, also ich persönlich habe da total viel draus gezogen, weil bei mir ist es schon ganz klar, wenn ich Dinge schnell erledige, dann fällt es mir auch viel einfacher. Also dass ich halt zum Beispiel probiere, die Dinge direkt in die Spülmaschine zu machen, wenn ich fertig bin und sie nicht sage, ah, das mache ich jetzt später, ist es einfach leichter für mich. Und wenn man durch so kleine Tricks, die man für sich selbst reflektiert und herausfindet, wodurch es leichter ist, sich zu motivieren, an kleinen Stellen schon umsetzt, dadurch kann man schon tatsächlich eine Menge bewegen.
generell, wenn man sich überlegt, also wenn man sich aktiv mal überlegen würde, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, oder ist ja auch generell klar, dass jeder Mensch anders motiviert ist, jeder Mensch in vielleicht auch gleichen Situationen, ist der eine intrinsisch motiviert, der andere extrinsisch. Und ich finde, was man auch echt mal gut anwenden kann, was man sich zumindest mal überlegen kann, also wie man sich vielleicht auch zusammen mit anderen Personen Strategien bei extrinsischer Motivation zusammen aneignen kann. Also einfach mal so ein ganz einfaches Beispiel, wie wir am Anfang gesagt haben, als wir über Schule und Abi und Masterarbeit und was danach kommt oder auch nicht geredet haben. Man kann ja zum Beispiel auch, wenn man selbst merkt, ich drücke mich gerade irgendwie davor, mich um meine Zukunft zu kümmern oder genau, mich einfach um den nächsten Schritt zu kümmern, den nächsten großen Lebensabschnitt. Ich habe irgendwie Angst davor, was kommt. Und einer anderen Person, einer Freundin oder dem Partner geht's genauso. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal finde ich es viel einfacher, Dinge, die andere nicht gerne machen, für sie zu erledigen, als für mich selbst. Ja. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn meine Schwester gerade so ein bisschen nicht weiß, wo sie später hin soll, nicht weiß, wo ihre Stärken, wo ihre Schwächen liegen, dann mache ich das voll gerne für sie, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich recherchiere, wo kann sie vielleicht mal reinschnuppern oder sonst was. Oder so ganz banale Sachen wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du da vorbildlicher als ich, aber ganz banale Sachen wie, man wird geblitzt, man kriegt ein Knöllchen nach Hause. Der Klassiker bei mir, ich krieg den Brief, ich mache ihn auf, ich sehe, ich muss Strafe zahlen, ich lege es erstmal weg. Ich gehe nie mit dem Brief an meinen Laptop und mache die Überweisung. Das liegt dann so ein paar Tage und dann denke ich mir, dann ärgere ich mich erstmal über mich oder schicke das Bild erstmal an meine Freunde, wenn es total belämmert aussieht. Habe erstmal andere Sachen im Kopf und denke mir so, ja, das mache ich später. Irgendwie, da hat man halt keinen Bock, sich drum zu kümmern. So. Das ist auch was, wenn du einen Mitbewohner hast, mit deinem Partner zusammen wohnst, das kannst du ganz einfach, kann man das miteinander kommunizieren und zum Beispiel auch einfach ausmachen, hey, lass uns einfach gegenseitig unsere Knöllchen und Mahnungen zahlen, die Sachen, auf die wir keinen Bock haben. Dann kümmert sich der eine einfach drum, das ist vom Tisch und man schiebt es nicht noch irgendwie ewig auf. Also ich finde gerade dieses, dass man unterschiedliche Interessen hat und unterschiedliche Stärken und so und ja. Du vielleicht in einer Sache, auf eine Sache total Lust hast, die ich immer wieder vor mir herschiebe, weil das irgendwie notwendig ist, aber ich habe überhaupt keine Lust drauf, dann kann man sich ja auch überlegen, wie man sich das teilen kann, wie man sich gegenseitig helfen kann und wie man praktisch Sachen auch outsourcen kann, sage ich mal, und vielleicht andere machen lassen kann und dafür andere dann unterstützt.
So ist es ja auch mit allem im Alltag. Also ich zum Beispiel mache das mit meinem Freund auch so, dass wir in allen Sachen im Alltag uns Dinge aufteilen. Also der eine geht einkaufen, der andere putzt währenddessen die Wohnung oder bereitet schon mal was vor zu kochen oder wie auch immer, ja. Oder ich glaube, das ist total cool, aber was du sagst, man braucht ja nicht immer einen Freund dazu. Man kann auch sich eine Freundin schnappen und sagen, hey, wie können wir es schaffen, dass wir uns da irgendwie unterstützen oder auch ein Modell finden, dass man sich zum Beispiel updatet, dass man sagt, okay, wir machen das gemeinsam, deswegen fangen ja auch viele gemeinsam mit Sport an oder mit irgendeiner anderen Aktivität, dass man gemeinsam dahin geht, dass man sich darüber auch austauschen kann und wenn einem das hilft, warum dann auch nicht versuchen, ne? Das ist auch was, was mir total hilft, wenn ich was mit jemandem gemeinsam mache, wenn ich mich mit jemandem über was austauschen kann im Generellen, weil mir das dann einfach mehr Spaß bereitet und es mir dann einfach leichter fällt. Und was mir auch super hilft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn ich die Dinge aufschreibe. Wenn ich mir aufschreibe, was ich wann machen muss und wirklich priorisiere und auch realistisch priorisiere. Ich neige dazu, dass ich mir für einen Tag ganz viel vornehme, das alles auf meine To-Do-Liste schreibe und aber vorher eigentlich schon weiß, also unterbewusst weiß, okay, ich schaffe das aber gar nicht alles. Da sind wir hier wieder mit diesen kurzfristigen und langfristigen Zielen eigentlich auch in der Richtung. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich realistische Ziele kurzfristige realistische Ziele zu setzen, weil wenn du dann immer merkst, du schreibst dir jeden Tag deine 20 To-Dos auf, weil du die halt im Kopf hast, du willst die irgendwie loswerden und merkst aber, ey, ich erreiche tatsächlich eh immer nur die Hälfte der Liste, ist das ja total unmotivierend, weil du dann nicht dieses Gamification-Modell hast, dass du alles abhaken kannst, ja. Ne? Da springt auch nichts hoch, du hast am nächsten Tag die gleiche blöde Liste und kannst nicht mal mehr was Neues aufschreiben, was ja irgendwie auch schon ein befriedigendes Gefühl ist. Das heißt, ich versuche wirklich, Dinge aufzuschreiben, die ich realistisch schaffen kann und auch wirklich kleine Sachen. Ich habe früher mir immer auf die To-Do-Liste geschrieben, als Beispiel Wohnung putzen. total blöd, weil manchmal ist es dann so, ich merke es irgendwie, jetzt 18 Uhr, ich schaffe aber gar nicht mehr die ganze Wohnung, ja? Und entweder mache ich es dann gar nicht, weil ich denke, okay, ich schaffe es heute eh nicht, ich mache das dann halt morgen. Und mittlerweile schreibe ich mir es nicht, also ich schreibe mir auf, es sind natürlich, ist es dann mehr Platz, aber ich meine, es ist ja egal, ich schreibe mir auf, Bad putzen, Schlafzimmer saugen, Schrank aussortieren und man, wenn man überlegt, ne, es sind dann so einzelne Sachen und man kann jedes Mal aber ein Häkchen dran setzen, wenn man so eine Kleinigkeit ist, ist es natürlich viel befriedigender,
klar, natürlich, ne? Ja, was man auch einfach machen kann, auch wenn man vielleicht jetzt nicht so ein Fan von To-Do-Listen ist, deshalb wollten wir euch echt mal diese Selbstreflexionsübung mit euch teilen.
Ich liebe To-Do-Listen.
Ja, ja, ich bin auch ein Fan, aber beim Journaling, also bei den Impulsen, finde ich es halt gut, dass man so flexibel ist, also dass man sich nicht hinsetzt und sagt, das schreibe ich mir jetzt auf, das den Punkt, einen Punkt nach dem anderen und das erledige ich heute und dann setze ich Haken hinten dran, sondern einfach mal einen Vorschlag, man kann sich auch morgens hinsetzen oder je nachdem, wann man es machen will und einfach vielleicht den Impuls aufschreiben und dann eben im Kopf vervollständigen. Heute Abend gehe ich glücklich ins Bett, wenn. Und dann überlegst du dir, was muss ich denn heute eigentlich wirklich erledigen, damit der Tag für mich erfolgreich war, damit ich happy bin, damit ich abends nicht super gestresst ins Bett gehe und mir denke, oh Gott, und morgen muss ich früher aufstehen, um das noch zu erledigen oder so. Man kann sich das auch flexibler gestalten und flexibler ausrichten, je nachdem, wie man da drauf ist und worauf man da steht. Klar, wenn man To-Do-Listen-Fan ist, natürlich auch das, aber deshalb wollten wir diese Übung mal mit euch teilen, weil das echt hilfreich sein kann.
Also zusammenfassend, egal ob wir uns jetzt von der aktuellen Situation her bewegen oder auch im Allgemeinen, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass halt jeder für sich selber seine Wege findet. Das, was für den einen funktioniert, sei es bei mir die To-Do-Listen oder für einen anderen diese Impulse oder für jemand ganz anderen sich mit jemandem zusammenschließen. All diese Sachen ist wieder eine sehr individuelle Sache und jeder hat auch mit anderen Dingen Erfolg und jeder ist durch andere Dinge motiviert. Und ich glaube, wenn man sich da reflektiert selbst und wirklich überlegt, was motiviert mich denn? Was macht mir Spaß auch? Was sind Sachen, die auch intrinsisch vielleicht motiviert sind? Weil darüber ist man sich manchmal auch gar nicht so bewusst. Was ist denn wirklich von mir selber innen und was macht mir einfach Spaß? Und das würde ich auch ohne Geld und ohne jede Belohnung machen. Und ich glaube, wenn man sich da einfach ein bisschen mehr reflektiert und sich auch Sachen anschaut, was kann man machen, um sich zu motivieren, Dinge ausprobiert und dann seine Dinge findet, ich glaube, da kommt man schon auf jeden Fall ein Riesenstück weiter. Und das hat auch bei mir total geholfen. Und ich hoffe, irgendwas von dem, was wir heute geteilt haben und was wir hier besprochen haben, hilft vielleicht auch euch weiter. Und damit verabschieden wir uns heute schon wieder von euch. Ich hoffe, ihr startet motiviert in den Tag.
Oder beendet ihn.
Oder beendet ihn.
Motiviert.
Motiviert wie eh und je. Wir freuen uns auch, wieder motiviert bald in unsere neue Folge reinzuschauen. Und bis ganz bald.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.